Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden 4 Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Folgende Themen werden zu hören sein. Waffenhilfe. Am vergangenen Freitag gab es im Bundestag Diskussionen über Waffenexporte. Wir berichten diesbezüglich über die Waffenhilfe nach Algerien und lassen euch einige Eindrücke von der Diskussion zu Ohren kommen bezüglich des Waffenhandels mit Saudi-Arabien. Außerdem Südsudan. Der Südsudan ist inzwischen unabhängig vom Nordsudan. Doch wie soll er mit so vielen Schulden, die er hat, überleben? So viel wurde ausgegeben für den vergangenen Bürgerkrieg. Und am Schluss unserer halben Stunde legen wir euch noch eine Sommeraktivität nahe. Das Klimacamp 2011. Beginnen wir mit Algerien. Nicht wirklich in der Öffentlichkeit diskutiert und doch da und erwähnenswert. Die militärischen Lieferungen an das diktatorische Regime in Algerien. Es ist ein Punkt, der dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ausmacht. Sich in Libyen mit den dortigen Revolutionären in die Kamera zu freuen und gleichzeitig die Terrorregimes mit Waffen zu beliefern, weil es ökonomisch wertvoll scheint. Ein Beitrag von Radio Lora aus München. Es war im Gespräch mit der abrüstungspolitischen Sprecherin der Linken, der Bundestagsabgeordneten Inge Höge. Sie hatte im Bundestag die Waffenlieferungen nach Algerien kritisiert.
Die Verlogenheit der Bundesregierung lässt einen eher fassungslos sein. Also die Hörigkeit gegenüber der Rüstungslobby scheint um ein Zigfaches größer als irgendwo zu versuchen, Einfluss zu nehmen oder gar die Demokratiebewegung zu unterstützen. Es kommt gerade, denke ich, mit diesen Geschäften raus, dass man weiterhin überall die Regimes unterstützt, die es mit Demokratie nicht so weit herhaben.
Also das läuft dann frei nach dem Motto, böse Diktatoren sind die, die die Waffen woanders kaufen.
Das würde er sagen, alle Diktatoren werden von der deutschen Rüstungsindustrie beliefert, wenn sie denn bezahlen können. Also es geht schlicht nur ums Geschäft.
Algerien, denke ich, da muss man zunächst mal einen Moment ausholen und zurückschauen in die Entwicklung des Landes. Da gab es demokratische Wahlen. Dann hat damals eine islamische Partei gewonnen, die mit der türkischen Partei Erdogans durchaus vergleichbar ist, die also in der überwiegenden Mehrheit eigentlich einen gemäßigt demokratisch-islamischen Kurs verfolgte. Insbesondere hat dann Bouteflika nach den damals stattfindenden Wahlen in Form einer Art von Putsch nicht nur das Wahlergebnis außer Kraft gesetzt, sondern zunächst mal die gemäßigten Parteiführer verhaften lassen. Frankreich, auch die EU haben den Diktator immer gestützt, trotz seiner blutigen Unterdrückung der Bevölkerungsmehrheit.
Zumindest im Frühjahr hat es ja auch nach den Aufständen in Tunesien und in Ägypten auch ja eine Demokratiebewegung in Algerien gegeben, die ja scheinbar doch auch niedergeschlagen worden ist. Und seitdem hört man nichts mehr. Ich frage mich schon, was ist aus der algerischen Bewegung geworden? Und soll sie nun mit den Waffen, die die deutsche Rüstungsindustrie liefert, soll da Herr Bouteflikas Macht abgesichert werden?
Nun ja, worum geht's denn eigentlich, um welche Waffen?
Es geht, wenn ich da den Berichten des von Griefern und aus Industriekreisen glauben darf, geht es zum einen um 2 Fregatten. Das ist natürlich eher die Absicherung auf See. Aber es geht auch darum, in einem Joint Venture Instandsetzungsfähigkeiten aufzubauen für den Transport von Panzer Fuchs. Und es geht um die Absicherung der Grenzen. Also da werden dann Flüchtlingsströme versucht.
Also mit anderen Worten, was der Herr Gaddafi nicht mehr garantiert, sollen dann wenigstens die Algerier mit ihren Fregatten besorgen.
Scheinbar sieht es so aus, das würde ich auch so
interpretieren. Während der Transportpanzer Fuchs, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit 1990 bis 92, da hat man ja damals der türkischen Regierung die alten NVA-Panzer geschenkt, mit denen dann kurdische Dörfer niedergewalzt wurden.
Ja, das ist damals so gewesen und der Fuchs hat sicherlich auch vielfältige Fähigkeiten.
Was sagt die Regierung? Gibt es da schon irgendwelche Aussagen? Weil ich meine, dass man einen solchen blutigen Diktator unterstützt, das wird man doch nicht als Selbstverständlichkeit betrachten oder wird das auch mit einem Lächeln abgetan?
Also wir haben ja nun gesehen, wie die Regierung die Nachfragen bezüglich der Panzerlieferungen an Saudi-Arabien unbeantwortet lässt. Einfach sagt, der Bundessicherheitsrat hat halt beschieden und in diesem Fall ist es wohl auch so gewesen, dass in dem gleichen Atemzug auch der Bundessicherheitsrat, also dieses geheime Gremium, entschieden hat und sie verweigern gegenüber dem Parlament jegliche Auskunft. Es war wirklich so, dass die Leopardenlieferungen nach Saudi-Arabien ja wirklich diese Woche im Fokus waren. Das andere ist dabei ein bisschen untergegangen. Wir werden da schon nochmal nachhaken als Linke, wobei wir natürlich zahlreiche Anträge gestellt haben, dass insgesamt in die ganze Region Nahe Osten, Nordafrika keinerlei Waffen mehr geliefert werden sollen.
Hat Deutschland denn überhaupt ein ökonomisches Interesse daran, solche Geschäfte zu machen? Ich habe da meine Zweifel, wenn ich daran denke, wie es wohl bei den Demokratiebewegungen, die in Zukunft ja dann auch die Geschicke beispielsweise von Libyen, in Tunesien, in Ägypten politisch entscheiden werden und auch wirtschaftlich, wie das bei denen ankommt, wenn man mit Herrn Bouteflika und mit dem saudi-arabischen Terrorsystem weiter gute Geschäfte macht. Also verbaut man sich da nicht letztlich die Chance, einen wichtigen Part im Neustart, dann demokratischer Systeme, gerade im Bereich des Maghreb zu machen?
Also aus meiner Sicht würde ich das auch so sagen, dass das höchst problematisch ist. Es sei denn, man geht davon aus, dass die Demokratiebewegungen keine Chance haben und dass man deshalb weiterhin auf die alten Machthaber setzt. Insgesamt kenne ich es aus meiner Arbeit im Verteidigungsausschuss halt immer nur, dass sämtliche Waffenbeschaffungen für die Bundeswehr immer auch damit begründet werden, dass man sozusagen den deutschen Rüstungsstandort sichern müsse, dass man die Rüstungsexporte sichern müssen und dass, wenn etwas für die Bundeswehr beschafft und dort sozusagen ausprobiert worden ist, es sich anschließend besser exportieren lässt. Und dagegen scheint es die Interessen der Rüstungsexportindustrie vor politischen Entscheidungen.
Oder geht es da vielleicht auch manchmal um was ganz anderes, nämlich um männerbündlerische Zusammenarbeit, wenn beispielsweise die Spezialisten im BND und bei der Bundeswehr die Geheimdienstoffiziere und Folterer in Saudi-Arabien, Algerien, Syrien oder sonst wo ausbilden, dann kennt man sich halt gut untereinander.
Gut, das kommt sicherlich auch noch dazu, dass sich die Herren alle kennen und man da miteinander auch gute Geschäfte macht.
Bleiben wir beim Waffenhandel. Am vergangenen Freitag debattierte der Bundestag über den Export von Panzern nach Saudi-Arabien. Fabian von Radio Dreieckland hat die Debatte zum Teil angehört und ein paar Ausschnitte aufgearbeitet. Zu Beginn erklärte Gernot Erler, warum dieser Export von Panzern nach Saudi-Arabien verwerflich ist. Erler war 2005 bis 2009 Staatsminister vom Bundesminister des Auswärtigen.
Also einmal verstößt es eindeutig gegen die politischen Richtlinien für den Rüstungsexport, die seit 2000 für die Bundesregierung gelten und die bisher im Wesentlichen auch eingehalten worden sind. Aber das ist natürlich ein eklatanter Verstoß hier, wenn in ein Spannungsgebiet und das der Nahe Osten und jetzt nach der arabischen Erhebung der ganze Maghreb natürlich eine Region von extremen politischen Spannungen ist, das kann niemand bestreiten, hier eine so große Menge von Panzern geliefert wird. Das ist ein eklatanter Verstoß Und zweitens kommt natürlich dazu, dass vor wenigen Wochen erst von Saudi-Arabien eine andere arabische Erhebung, nämlich in Bahrain, mit Waffengewalt, unter anderem auch mit gepanzerten Fahrzeugen unterdrückt worden ist, zeigt, dass das im Grunde genommen dem Prinzip der Bundesregierung, diese arabische Erhebung zu unterstützen, geradezu konterkariert wird, was also wirklich grotesk von der Wirkung her ist.
In seinem ersten Argument beruft sich Gernot Erler auf die politischen Richtlinien für den Rüstungsexport, die er im Jahr 2000 zusammen mit Claudia Roth von den Grünen entworfen hat und die seitdem für die Bundesregierung gelten. Diese Richtlinien wurden auch in der heutigen Bundestagsdebatte des Öfteren erwähnt, allerdings eher von Oppositionspolitikern, wie beispielsweise Martin Lindner von der FDP.
Im Jahr 2002 auf 3. Da haben Sie regiert, das war danach den Richtlinien, Frau Kollegin Roth. 2002 lag der Kriegswaffenexport bei knapp 300 Millionen Euro. Im Jahr 2003 haben Sie ihn dann auf 1,3 Milliarden Euro gebracht. 1,3 Milliarden Euro. Das ist eine gewisse Steigerung, oder? Zugegeben. Also Ihre neuen Richtlinien haben dann gewirkt, Frau Roth. Die haben wirklich gewirkt. Im Jahr 2005 haben Sie dann in Ihrer Regierung den Gipfel erreicht. Da waren Sie dann bei über 1,6 Milliarden Euro. Da war die Frau Kollegin Wiczorek-Zoll, da hatten Sie wie viele Jahre Bundessicherheitsratjubiläum zu dem Zeitpunkt? 7 Jahre. Und da waren Sie noch 2 Jahre drin. Wenn das alles so schrecklich und unmöglich gewesen, warum sind Sie nicht ausgeschieden? Sie blieben alle auf Ihren Sesseln kleben und heute werfen Sie uns genau das vor, was Sie damals selber gemacht haben. Das ist doch. Und Frau Roth. Und jetzt tut's richtig weh. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, was da geliefert wurde. Nach Saudi-Arabien in Ihrer Regierungszeit 2001. Schießanlagen, Schießsimulatoren, Revolver, Pistolen, Karabiner, Maschinengewehre, Panzerfäuste, Teile für Patrouillenboote, Munition für Haubitzen, Maschinenpistolen etc. Und jetzt sagen Sie mir, dass man all die Waffen nicht gegen Demonstranten und Aufständische einsetzen kann. Das ist doch völliger Blödsinn.
In der Tat. Der moralische Aufschrei von Rot-Grün scheint im Angesicht ihrer eigenen Rüstungsexportpolitik als pure Polemik. Und wer glaubt schon wirklich daran, dass die Partei Die Linke auf einmal alles anders machen würde, wenn sie denn an die Macht kommen würde? Warum aber, fragen wir uns, wird diese Debatte erst nach der Genehmigung der Panzerexporte im Bundestag und in den Medien geführt? Wer sitzt eigentlich im Bundessicherheitsrat und wieso tagt dieser geheim?
Der Bundessicherheitsrat besteht aus den Vertretern von 7 verschiedenen Ministerien und des Kanzleramtes. Also da gibt es praktisch, wenn man so will, 8 Stimmen. Und das ist also das Außenministerium, Finanzministerium, Innenministerium, Justizministerium, Verteidigungsministerium, Wirtschaftsministerium und Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit plus eben das Kanzleramt. Und in diesem Bundessicherheitsrat, der geheim tagt, werden also Anfragen über Waffenexporte behandelt und entschieden. Das Ganze kommt dann erst später an das Licht der Öffentlichkeit, weil eben auch seit der rot-grünen Zeit es die Pflicht gibt, der Bundesregierung einen jährlichen Rüstungsexportbericht vorzulegen, damit man überhaupt eine Chance hat, mal solche Dinge auch zu diskutieren.
Erklärt uns Gernot Erler von der SPD. Die Entscheidung des Bundessicherheitsrats ist in diesem Fall nach Medienberichten bereits vergangene Woche gefallen. Warum aber werden nicht einmal nach der Entscheidung die Gründe, die für den Rüstungsexport sprechen, von der Bundesregierung öffentlich vertreten? Hans-Christian Ströbele von den Grünen.
Der Bundessicherheitsrat ist ein Ausschuss der Bundesregierung. Und der Geheimstempel, der da drauf ist, das ist kein göttlicher Befehl, sondern das ist ein Beschluss der Bundesregierung. Und selbstverständlich kann die Bundesregierung, allen voran die Bundeskanzlerin, diese Geheimhaltung runterstufen und kann hier dem Deutschen Bundestag Auskunft erteilen. Sie kann nicht nur, sie muss.
Die Menschen in Bahrain und Saudi-Arabien hätten von einer weiteren Debatte im Bundestag jedoch wenig zu erwarten. Zu offensichtlich sind die Verstrickungen der Rüstungsindustrie mit den politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen. Und das nicht erst seit der CDU-Spendenaffäre rund um den Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber. Vielleicht gilt auch beim Kampf gegen die Rüstungsindustrie der bewährte Leitsatz der Anti-Atom-Bewegung. Abrüstung ist und bleibt Handarbeit.
Kommen wir nun zum Südsudan. Der Südsudan ist seit Samstag, dem 2.7. selbstständig. Also abgekoppelt vom Nordsudan. 98% der stimmberechtigten Bevölkerung stimmte der Selbstständigkeit zu. Radio Lora aus München hat nachgefragt, wo dort die Probleme liegen und was vor Ort los ist, nachdem die Kämpfer für Unabhängigkeit zu Tausenden und Abertausenden von der sudanesischen Zentralregierung in Khartoum verfolgt und getötet wurden. Alles mächtig am Feiern, vermutlich. Dabei gibt es auch Grund zur Besorgnis. Über die Schuldenberge, die der Gesamtsudan aufgehäuft hat, hat man sich nicht geeinigt. Wer erbt die roten Zahlen? Den diesbezüglichen Stand der Dinge erläutert Jürgen Kaiser, Koordinator des Netzwerkes erlassia.de. Hat der Südsudan eigentlich eine faire Chance, zu wirtschaftlicher Prosperität zu gelangen?
Das hängt in allererster Linie mal von den internen Bedingungen im Südsudan ab und nur in zweiter Linie von den Ländern, mit denen der Sudan möglicherweise dann in Beziehungen tritt. Also es kommt natürlich darauf an, ob der Sudan, Südsudan es schaffen wird, Strukturen aufzubauen, die eine ordentliche, geregelte Regierungsführung ermöglichen. Eine der externen Voraussetzungen, die im Moment diskutiert wird und die in der Tat wichtig ist, ist, ob der Südsudan einen Teil der Altforderungen des sudanesischen Gesamtstaates übernehmen muss, wird, will, wie auch immer.
Wäre doch eigentlich logisch. Ich meine, wenn ein Staat sich in zwei Teile spaltet, dass dann die Schulden nicht an einem hängen bleiben?
Das hätte eine gewisse innere Logik, ja. Es hätte nicht unbedingt eine politische Logik, weil man natürlich bedenken muss, dass der Südsudan in den letzten 20 Jahren so etwas wie eine Kolonie des Nordens gewesen ist, in dem zum einen die Rohstoffe aus dem Südsudan zugunsten der Kasse des Zentralstaates mit Sitz in Khartoum ausgebeutet worden sind und zum anderen ein großer Teil der Ausgaben der Zentralregierung in Khartoum dazu verwendet worden ist, den Repressionsapparat gegen die Befreiungsbewegung in Südsudan zu finanzieren. Von daher kann man tatsächlich fragen, ob die Bevölkerung im Südsudan im Nachhinein auch noch die Gewehre bezahlen muss, mit denen in den letzten 20 Jahren auf sie geschossen wurde.
Sind diejenigen, die dem Sudan die Schulden eingebrockt haben, auch diejenigen, die nun im Südsudan das Sagen haben oder eben nicht?
Nein, das sind sie nicht, sondern im Südsudan wird eine vorläufige Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen, die sich im Wesentlichen aus Vertretern des zivilen, vor allen Dingen aber des militärischen Widerstandes zusammensetzen wird. Das sind Menschen, Bewegungen, Organisationen, die in den letzten Jahren den Widerstand organisiert und aus anderen Quellen als öffentlichen Einnahmen des sudanesischen Staates finanziert haben, logischerweise, weil gegen diesen Staat haben sie ja gekämpft.
Sind die sich intern halbwegs einig oder ist es so, wie leider häufig, dass wenn der gemeinsame Feind wegfällt, auf einmal ein Spaltprozess in eine einstmals einige Bewegung kommt, wo es dann am Ende sogar nicht mehr möglich ist, konstruktiv zusammenzuarbeiten?
Ja, also es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass auch die Befreiungsbewegung im Südsudan eine solche Entwicklung nimmt, aber das kann jetzt noch nicht beurteilt werden. Zumindest die Chance auf einen einigermaßen geordneten, auch wohl organisierten Übergangsprozess sind noch nicht verloren.
Der Südsudan, ist das eher der unterprivilegierte oder der privilegierte Teil des ehemaligen Sudans?
Also von der Natur ist es der privilegierte Teil, weil im Südsudan der größte Teil der Ölvorkommen des sudanesischen Zentralstaats gelegen ist. So gesehen kann der Südsudan sich im Prinzip auf eine prosperierende Entwicklung freuen. Das Problem ist aber, dass es außer Öl so gut wie nichts gibt. Es gibt praktisch keine Industrien, es gibt praktisch keine funktionierende Verwaltung, es gibt nicht das, was man einen tertiären Sektor nennt, also einen Dienstleistungssektor, der über die unmittelbare Subsistenz, also die Selbstversorgung der Bevölkerung hinaus funktionieren würde. Von daher sind die Voraussetzungen denkbar schlecht. Man darf dabei auch nicht übersehen, dass Länder, die sich auf ein einziges Exportgut, wie gerade das Öl, stützen, dass die in der Vergangenheit sehr große Probleme gehabt haben, einen funktionierenden Staatsapparat aufzubauen. Man denke an Nigeria zum Beispiel.
Das wollte ich gerade ins Feld führen, wenn ich an die Shell-Dörfer beispielsweise in Nigeria denke, wo da die Leute knietief im Erdölschlamm warten und es keinerlei medizinische Grundversorgung gibt. Dann frage ich mich halt, wie schaut's da eigentlich im Südsudan aus? Und ich meine, wenn der Neubeginn unter solchen Bedingungen vonstatten geht, könnte ich mir vorstellen, dann wird die Euphorie schnell vorbei sein.
Das ist ein echtes Risiko, ja, aber das kann im Moment, glaube ich, noch niemand abschätzen, zumindest nicht von hier aus.
Welche Konzerne und Staaten haben da eigentlich das Sagen?
Also im Sudan, wer sich in letzter Zeit in starkem Maße eingekauft hat, sind chinesische Ölfirmen, die in großem Stil investiert haben, die sich auch Zugriffsrechte gesichert haben. Allerdings immer gegenüber der sudanesischen Zentralregierung. Wie weit die neue südsudanesische Regierung bereit sein wird, da existierende Verträge anzuerkennen, weiterzuführen, zu honorieren, das werden wir erst in vielleicht einem Jahr wissen.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die EU?
Also die EU versucht sich zu profilieren, was die Gestaltung des Friedensprozesses angeht. Es gibt ja, wie Sie wissen, noch eine Reihe von Territorialfragen, die ungeklärt sind. Kordofan und Abyei vor allen Dingen. Die EU versucht sich zu profilieren als eine Kraft, die Mediationsprozesse, Friedensprozesse unterstützt. Da ist ja zu wünschen, dass ihr das auch gelingt, aber wie weit da auch noch andere, zum Beispiel ökonomische Interessen der europäischen Länder als Konkurrenten der Chinesen eine Rolle spielen, das lässt sich von hier noch nicht beurteilen.
Die Frage also wäre für mich, ob das nicht im Grunde der Südsudan, aber insgesamt auch der Sudan ein Paradebeispiel dafür ist, dass man ohne einen Erlass zumindest eines Großteils der Schulden eigentlich nicht wirklich neu anfangen kann.
Ja, also dieser Punkt ist eigentlich nicht strittig unter allen Beteiligten. Der Sudan qualifiziert sich schon seit 1999 für die sogenannte erweiterte HIPC-Initiative. Das ist eine Initiative von Weltbank und Währungsfonds, die den ärmsten Ländern, vor allen Dingen in Afrika, einen großen Teil ihrer Schulden erlassen soll. Und dass Sudan nicht 40 Milliarden oder fast 40 Milliarden Altschulden bedienen wird, in welcher Konstellation auch immer, darüber sind sich alle Beteiligten einig, einschließlich Weltbank und Währungsfonds. Also es war tatsächlich nicht politisch sinnvoll und vorstellbar und durchsetzbar, dass ein Land, das nicht nur einen Genozid anrichtet, nämlich in Darfur, sondern dessen Präsident auch noch mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, tatsächlich in den Genuss eines weitreichenden Schuldenerlasses kommen sollte.
Da bei allen Zuhörenden hoffentlich sommerliche Verhältnisse vorherrschen, ein Tipp für diesen Sommer. Das Klimacamp 2011, in der zweiten Augustwoche. Wer jetzt denkt, wir haben heute viel von Waffenexport gehört und über ein kriegsgebeuteltes Land, das sind doch wichtigere Themen. Der oder die täuscht sich vielleicht. Denn wenn sich das Klima verändert, wird es zum Beispiel neue Kriege um Trinkwasser geben. Was es noch alles für Auswirkungen hat, wie Klimaveränderungen gestoppt werden können, was für politische Konsequenzen her müssen, all das und mehr wird also auf dem Camp diskutiert. Und es wird auch mehr als geredet werden. Radio Blau aus Leipzig im Gespräch mit Marco von der Klimagerechtigkeit Leipzig.
Das Klimacamp dieses Jahr, was wird? Besser gesagt, es gibt zwei, einmal in der Lausitz und einmal im Ruhrgebiet. Wir organisieren zusammen mit Gegenstrom Berlin das Klimacamp in der Lausitz, wo es um den Schwerpunkt CCS-Technologie geht, also die Speicherung von CO2 unter der Erde, was verschiedene Firmen, vor allem Vattenfall, vorhaben. Und das kritisieren wir, weil die Speicherung von CO2 zwei ganz gravierende Probleme verursacht, nämlich zum einen kann dieses CO2 unkontrolliert austreten, was für die Lebewesen und auch Menschen auf der Oberfläche nicht gerade sehr toll ist, und zum zweiten kann auch das Grundwasser mit verseucht werden. Zudem kritisieren wir, dass natürlich dadurch auch die Effizienz der Kraftwerke extrem sinkt und lange Transportwege für das CO2 benötigt wird.
Das Klimacamp ist ein Protestcamp mit jeweils ganz konkreter Ausrichtung, in diesem Fall eben der geplanten CO2-Speicherung im Gestein.
Genau, es gab mehrere verschiedene Klimacamps in den vergangenen Jahren. 2008 zum Beispiel in Hamburg, da ging es um ein großes Kohlekraftwerk, was dort neu gebaut worden sollte und auch wurde, dann als die Grünen auch mit in der Macht waren in Hamburg. 2009 war in Kopenhagen ein internationales großes Klimacamp, wo die UN-Verhandlungen über die Nachfolgeverträge von den Klimaverträgen geschaffen werden sollten. 2010 ist Castor-Schottern angesagt gewesen und dieses Jahr halt der Schwerpunkt auf Braunkohle, weil man scheint jetzt sich, man, es ist, scheint so, als ob sich alle einig sind, dass Atomkraft jetzt abgeschaltet wird.
Wahrscheinlich aber, was ihr auch so sehen würdet.
Genau, ja, nur natürlich eher. Aber wir wollen natürlich nicht, dass einfach von Atomkraft auf Kohlekraft umgestiegen wird, weil dann ist, also der Klimawandel ist halt mindestens genauso ein gravierendes Problem wie ein atomarer GAU. Und das wollen wir halt verhindern, dass halt weitere Kohlekraftwerke damit in Betrieb genommen werden.
Das heißt, ihr habt entsprechende Konzepte in der Hinterhand, wie man den Atomausstieg besser organisieren kann.
Genau, das wollen wir auch auf dem Klimacamp diskutieren. Also es geht los am 7. August bis, 15. glaube ich, in der Lausitz bei Jenschwalde. Dort wird die ersten 3 Tage, werden dort Workshops und Diskussionsrunden stattfinden. Wie kann man aus der Energiekrise die besser behandeln? Wie kann man aus Atom und Kohle aussteigen und dezentrale erneuerbare Energien einrichten und errichten? Und die letzten 3-4 Tage wird es direkte Aktionen dem Umfeld der Vattenfall Gebäude geben und auch an der Versuchsanlage, wo das CO2 bereits heute schon unter die Erde gepresst wird.
Ja, also Protestcamp und Raum für Debatten und Diskussionen zum Thema Energieversorgung. Wie viele Leute kommen da hin? Was kann man da erwarten? Vor allem von den Protestaktionen, also wahrscheinlich darfst du jetzt nicht verraten, was da genau passiert, aber ja.
Genau, also in den letzten Camps waren 100, 200, manchmal auch mehr als 200 Leute dabei. Es ist alles selbst organisiert von verschiedensten Gruppen. Auch viele politische Jugendorganisationen zum Beispiel unterstützen dieses Camp, aber auch viele Einzelpersonen, Studenten und viele Leute nicht nur aus Deutschland sind dort, also auch internationale Gesprächspartnerinnen.
Wenn man darüber jetzt nachdenken würde, an wen man sich richtet mit so einem Camp, mit so einem Protestcamp, mit Vorschlägen, wie man das anders organisieren könnte. Fühlt ihr euch da irgendwie parteipolitisch zugehörig oder sowas?
Also wir haben ganz lange überlegt, ob wir zum Beispiel Parteien für unseren Aufruf oder für das Camp generell zulassen, dass sie den unterstützen. Da haben wir uns dann dagegen entschieden und haben halt nur Jugendorganisationen und von Parteien zum Beispiel unterstützen tun uns die Grüne Jugend, die Linksjugend, verschiedene Gewerkschaften und linksradikale Gruppen.
Ja, was, um mal polemisch zu fragen, was unterscheidet euch von der Umweltschutz ist gleich Standortschutz ist gleich Heimatschutz der Grünen Partei?
Naja, bei der Grünen Partei ist halt das Problem gewesen, dass die halt den Emissionshandel vorangebracht haben, damals als sie in der Regierung waren, dass sich also große Firmen freikaufen können von Verschmutzungen, von CO2-Verschmutzungen. Und bei der Linken war das Problem, gerade in Brandenburg, die regieren ja dort mit, dass gerade in Brandenburg das Land ist, wo CCS gerade sehr gefördert wird. Und deswegen haben wir uns erstmal entschieden, keine Parteien zuzulassen und den Weg der außerparlamentarischen Kräfte zu suchen. Und man erreicht zum Beispiel, also vor Ort erreicht man natürlich viele Bürger, wenn man sagt, wir sind gegen den Tagebau, weil das dann ihre Dörfer schützt, ihren Heimatschutz. Aber das ist eigentlich nicht das Anliegen. Das Anliegen von uns ist, den Klimawandel aktiv aufzuhalten und andere Ideen und neue Konzepte zu entwickeln für eine erneuerbare Energieproduktion. Und also klarzumachen, dass halt zum Beispiel auch Großkraftwerke generell keine Lösung sind. Wir fordern halt kleine, dezentrale Kraftwerke. Und das erreicht man halt nicht mit dem Ausbau von neuen Kohlekraftwerken und der CCS-Technologie, die ja dafür ein Begriff ist oder ein Alibi ist.
Wie gesellschaftskritisch muss das Ganze sein? Wie siehst du das? Wie abgeschlossen kann man das Thema diskutieren, ohne über die Wirtschaftsverhältnisse zu sprechen?
Da sind wir, glaube ich, noch an einem Punkt, der auf jeden Fall noch weiter diskutiert und beredet werden muss. Das muss ich jetzt mal so ganz klar sagen. Dafür sind aber auch verschiedene Veranstaltungen jetzt auch in Leipzig, bieten da Raum, um auch Gespräche anzubieten. Wir haben jetzt 3 Infoveranstaltungen dazu in Leipzig, wo wir über das Klimacamp konkret und auch mit Vorträgen und einem kleinen Film aufklären und dann auch um Feedback bitten.
Mehr Informationen zum Camp findet ihr unter www.lausitzcamp.info. Und das war's auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Durch die Sendung führte Radio Dreieckland aus Freiburg, morgen gibt's wieder ZipFM, dann zusammengestellt von Bermudafunk aus Mannheim. Wer mehr von oder über ZipFM erfahren will, schaue im Internet unter zip-fm.net. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.